Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Ulrike Timm.
Ich grüße Sie herzlich, gemeinsam mit unserem Gast, ein Schriftsteller, der viele kluge und auch meist sehr dicke Bücher geschrieben hat. Unter 500 Seiten hört Gerd Mack selten auf. Und eine sehr spezielle Mischung schreibt er aus erzählter Geschichte, aus persönlichen Erfahrungen, Essay und politischer Analyse. Das hat ihn sehr bekannt gemacht. Herzlich willkommen, Gerd Mack.
Danke, gut hier zu sein in Berlin.
Ja. Schön, dass Sie angekommen sind in diesen Corona-Zeiten.
Ja, es geht noch immer.
Ihr neues Buch, Große Erwartungen, das begibt sich auf Reisen quer durch Europa. Aber begonnen haben Sie im nördlichsten Norwegen, in Kirkenes, nahe der russischen Grenze. Ich übertreibe, aber nicht sehr. Ein halbes Jahr ist es da dunkel. Und der Rest der Zeit neblig und nicht besonders warm. Warum sind Sie ausgerechnet dort gestartet?
Es ist nicht nur neblig, es ist auch sehr schön und einsam, muss ich sagen. Aber Kirkenes ist eine Stadt der Zukunft. Alles geschieht dort, was wichtig ist für Europa, ja, in die nächsten Jahre. Kirkenes ist wie ein Schnellkochtopf. Und man konnte das nicht sehen, das ist ein sehr ruhiges Städtchen. Aber alles, was geschehen kann in die nächsten Jahre mit Europa, geschieht in Kirkenes schon jetzt. Zum Beispiel, es ist möglich, mit Schiffen durch den Nordpol zu fahren innerhalb 10, 15 Jahren. Das bedeutet, dass man von Shanghai nach Rotterdam innerhalb 11 Tagen fahren kann, statt 3 Wochen. Kirkenes ist auch neben Russland. Und Russland versucht, ja, Mineralen und andere wertvolle Sachen aus das Nordpolgebiet zu holen. Öl, Gas. Und ist sehr weit schon damit. Und wieder, Kirkenes ist ein Zentrum dabei. Alles geschieht in das kleine Kirkenes. Sehr interessant.
Große Erwartungen, so heißt das neue Buch von Gerd Mack. Und große Erwartungen hatte er wohl selber auch an seine Reise kreuz und quer durch Europa, von Nord nach Süd, von Ost nach West, in jeden Winkel. Denn er hat so eine Reise schon einmal gemacht. Vor 20 Jahren war er schon mal in Europa auf großer Tour. Herr Mack, wollten Sie unbedingt noch mal gucken?
Das wollte ich und ich hatte das Gefühl, ich muss es auch tun. In 2015 arbeitete ich an einem Buch über eine reiche Amsterdamer Familie. Und ich war total beschäftigt mit den Eheperikeln innerhalb dieser Familien um 1830. Und zugleich hatte ich das Gefühl, die wirkliche Geschichte, die geschieht jetzt. So, ja, ich brennte, um wieder durch Europa zu reisen, denn die letzten 20 Jahre sind natürlich sehr wichtig gewesen. Und speziell die letzten 10 Jahre, das waren auch wirklich historische Jahre.
Sie sind 1999 gereist, zum ersten Mal. Das war eine vollkommen andere Zeit.
Total, ja. Mit allen Problemen in Osteuropas und wir haben das im Westen oft unterschätzt, aber trotzdem, da war eine optimistische Atmosphäre. Und jedermann dachte, beim Wechsel des Jahrhunderts, dachte jedermann, es wird besser und besser und besser sein. Und wir treten in eine Zeit voll mit Friede und neue Techniken und so weiter und so weiter.
Damals standen die osteuropäischen Länder vor dem Eintritt in die Europäische Union. Es gab noch keine Finanzkrise, es gab noch keine Flüchtlingskrise in dem Maße. Also der europäische Traum hat in den 20 Jahren ziemlich gelitten.
Sicher, sicher. Und man kann auch sagen, vielleicht war es ein wenig zu viel Traum. Und waren diese Jahrzehnte auch Jahre von Realität. Europäische Union ist natürlich ein großartiges Friedensprojekt. Werden wir das jetzt mitmachen Oder sind das, ja, wie nennt man das in Deutsch? Entschuldige für mein Deutsch, das ist immer holländisches Deutsch. Das ist,
Sie haben ein schönes, sehr holländisches Bild gefunden. Ja. Sie haben gesagt, das sieht so ein bisschen aus, als stände man am Rande einer Gracht in Amsterdam, die gerade leer gepumpt wurde. Ja. Und wer je am Ende einer Gracht in Amsterdam gestanden hat, die leer gepumpt wurde, weiß, da liegt der Müll von Jahrzehnten und es stinkt.
Genau. Genau. Trotzdem muss man das zuweilen machen, um die Kanäle gut zu halten und sauber zu halten. Und sind wir jetzt in einem Prozess in Europa und ist es ein normales Prozess? Amerikaner haben das auch mitgemacht. Ich glaube, dass Amerika war wirklich eine Union, ich denke, unter Roosevelt. So nach 150 Jahren gedauert, vor dem Amerika wirklich eine Union war. Und wir mussten durch all diese Kinderkrankheiten. So, meine große Frage war, ist das das Beginn des Ende all dieser Krisen und sind es am Ende Kinderkrankheiten? Und das weiß ich noch immer nicht.
Keine Antwort gefunden, trotz der großen Reise.
Nein. Weil ich schreibe schon Geschichte, weil es noch geschieht. In meinem Kopf hatte ich eine Freundin aufgenommen. Ein Student in 269. Und oft habe ich mit ihr geredet.
2069.
Was? 2069, also nach 50 Jahren. Ja. Und dann kann man wirklich ein wenig Geschichte schreiben. Und dann kann man zurückgucken. Und dann kann man auch die großen Linien entwickeln. Ich habe das versucht, aber zuweilen war es unmöglich.
Aber das ist ja auch ein Wagnis. Sie schreiben über die ersten 20 Jahre des 21. Jahrhunderts, ja. Zeitgeschichte. Jeder Historiker hat Abstand. Das heißt, Sie brauchen diese nette, kluge Geschichtsstudentin aus 2069, die dann schon gucken kann. Sie brauchen die auch.
Ja, natürlich. Aber diese Studentin braucht mir auch. Denn ich bin dabei und ich war dabei. Und wenn man eine Geschichte schreibt, das mache ich. Ich lese immer Tagebücher. Ich lese immer Briefe von den Leuten, die dabei waren, um ein gutes Bild zu bekommen. So eine gute Geschichtsschreibung ist immer eine Kombination.
Haben Sie gezielt Menschen wieder getroffen, die Sie in diesen Aufbruchsjahren 99 schon mal getroffen haben?
Ja. Zum Beispiel in Deutschland, Familie Winkler in Niesky im Osten. Wie hat diese Familie es gemacht, die letzten 20 Jahre, mit allen Abenteuern, die die Leute in das Osten mitgemacht haben? Und so, ja, mehr solche Leute, ja. Alte Sie, Freunde, muss ich sagen, ja.
Sie verbinden das immer, Geschichten von ganz normalen Menschen mit großen politischen Linien. Ich fasse noch mal ein bisschen zusammen. 1999, großer Aufbruch in Europa. Die osteuropäischen Staaten wollten in die EU. Finanzkrise, 9/11, alles noch unbekannt. Heute, Europa rückt in Teilen sehr viel weiter nach rechts als damals. Und man hat auch in dem neuen Buch, verzeihen Sie, den Eindruck, das ist kein so optimistischer, das ist eher ein melancholischer Blick auf Europa, auf die Gracht, die halb leer gepumpt ist. Was hat denn die Moral vielleicht auch hochgehalten? Worüber haben Sie sich gefreut?
Das Wichtigste ist, Europa, auch die europäische Einigkeit und auch die europäischen Demokratien haben es überlebt. Man hat die Finanzkrise und die Eurokrise überlebt. Ja, in die meisten Länder, drei Viertel der europäischen Bürger, die wollen noch immer das europäische Projekt mitmachen. Und zum Beispiel bei den Wahlungen im Europäischen Parlament sind viel mehr Leute, haben Gewalt dafür und so weiter und so weiter. Da ist noch immer eine große Begeisterung für Europa. Und ich bin erstaunt darüber, aber es geschieht. Ich glaube, auf Nationalebene und politischer Ebene in die Diskussionen, da ist sehr viel Euroskepsis, aber die europäische Realität, wir leben wirklich zusammen und wir arbeiten wirklich zusammen und jeder Bauer und jeder Mann mit einem Geschäft kann das bestätigen.
Die Briten gehen gerade weg.
Ja, und die Briten haben auch ein großes Problem. Leben in einem nationalen Mythos. Und was wirklich geändert ist, ist, dass dass Idealismus, was man hatte in die 50er Jahren oder 60er Jahren, es ist mehr als ein Friedensprojekt, es ist jetzt ein Überlebensprojekt. Und ich habe das Gefühl, dass viel in überall in Europa die Bürger das Gefühl auch haben.
Gert Mack ist unser Gast, als Schriftsteller weit gereist, aber zu Hause in einem friesischen Dorf, wo Sie auch die Kirchenglocken läuten. Herr Mack, was bedeutet Ihnen das?
Das war in dieser Corona-Zeit. Ich lebe teilweise auch in Amsterdam, teilweise in Friesland. So, ich habe das Glück, auf diese zwei mein Leben zu teilen. Die Glocke in dieser Corona-Zeit gab das ein gutes Gefühl. Es war ein wenig melancholisch, aber auch trostreich. Denn die Glocke ist vom 1359. Und ich dachte, bang, bang, bang. Ich dachte, du hast alles mitgemacht. Alles, alles. Und hat auch immer überlebt. Und 1359 war auch das Jahr von der großen Pandemie in Florenz. Die Boccaccio, die Decamerone hat geschrieben. Gleiche Zeit. So, ich war für einige Sekunden verbunden mit all diesen Zeiten und Leuten. Und das war immer ein gutes Gefühl.
Die Glocke hat viel gesehen. Zugleich sollte man vielleicht den deutschen Hörern sagen, die Niederlande kennen keine Kirchensteuer. Wer in der Kirche etwas tun will, wer will, dass die Glocke läutet, der muss das häufig selber machen. Und das ist ja ganz schön schwierig. Ich habe mal zugeschaut bei holländischen Freunden und wollte mitmachen. Und die sagten sofort, nein, nein, du nicht. Du fegst da sonst wie Quasimodo durch die Kirche. Wer hat Ihnen das beigebracht?
Mit zwei Glocken ist es kompliziert, aber wir brauchen nur ein Glock. Das sind zwei, drei Tricks und das lernt man sehr schnell. Nach einiger Übung dachte ich, ich kann das ziemlich gut. Und man muss das mit Energie machen. Glocken bekommen auch Energie und gibt auch ein frohes Gefühl. Ja, aber das ist nicht so schwer.
Okay, ich übe weiter. Gert Mack, 1946 geboren in eine Familie, die eigentlich jede Menge Auslandserfahrung hatte. Erzählen Sie uns ein bisschen von Ihrer Familie.
Ja, ich bin geboren in einer Pfarrerfamilie. Mein Vater war Pfarrer und die Familie hat lang in Indonesien gelebt, damalige holländische Kolonie. Und nach der Japaner-Besatzung sind mein Bruder und Schwester und meine Eltern sind alle in Konzentrationslager eingesperrt. Und die Familie hat das überlebt. Und mein Vater war Pfarrer in Birma, the bridge under the River Kwai. So, ich bin geboren in eine Familie in 1946, die viel hat mitgemacht. Und auch ein Bruder war ein wenig traumatisiert, aber auch nicht so schrecklich. Aber durch mein Bruder und Schwester hatten so viel mitgemacht, sie hatten alle Respekt vor Autoritäten verloren. So, nach außen waren meine Eltern wirklich anständige Bürger und waren auch wirklich aufrecht religiös. Aber hinter die Vortür war er eine angenehme Anarchie. Und jedermann sehr neugierig. So, ich habe als kleiner Junge, sehr viel gelernt in dieser Atmosphäre von Unabhängigkeit und das hat mir sehr geholfen später.
Vielleicht eine gute Kombination, so dieser berühmte kleine holländische Anarchismus. Ich habe meine Gerechtigkeit mit der Welt und gleichzeitig muss der Glaube ja doch sehr verankert gewesen sein. Man muss ja nicht predigen, wenn man...
Meine Eltern waren wirklich sehr fromme Menschen, zugleich sehr offen und tolerant. So, meine Schwester hat einmal gefragt, war das nicht schwer für du, in diese Familien aufzuwachsen? Und ich dachte, nein, nein, es war ein großes Geschenk. Ja.
Andererseits, Pfarrersfamilie, da wird immer angeklopft. Können Sie helfen? Irgendwie muss man ja gefühlt alle paar Tage die Welt retten. Kann auch sehr anstrengend sein.
Ja, das Schuld und Megalomanie.
Schuld und
Megalomanie. Man muss immer die Welt retten.
Das ist Wahnsinn.
Ja, das und auch eine Haltung, um zu predigen. Ich war vor beinahe 10 Jahren war ich Schriftsteller und Journalist bei De Groene Amsterdammer. Das ist eine kleine Wochenzeitung, aber interessante Wochenzeitung.
Sehr linksliberal.
Linksliberal. Jahr. Mhm. Aber nach 10 Jahren hatte ich das Gefühl, ich schreibe jede Woche für einen kleinen Anspruch für meine linke Gemeinde. Und ich mache das Gleiche wie mein Vater. Und dann habe ich gedacht, ich muss damit ändern. Ich muss wirklich eine andere Weise von Journalistik üben. Und das ist nicht so schnell urteilen. Sehen, analysieren. So, ich habe bei die linke grüne Amsterdamer auch gelernt, was ich nicht mehr wollte. Und das hat mir auch geholfen.
Der grüne Amsterdamer bei uns so etwa wie die Taz in ihren allerersten Jahren.
Ja, ich denke,
ich möchte noch mal zurück zu Ihrer Familie, Redmark. Der Vater Pastor, der Sohn dann Journalist, Schriftsteller in ewiger Melange. Beide ja Menschen des Wortes. Hätte Ihre Familie Sie gern als Pfarrer gesehen?
Nein, total nicht. Nein. Auf diese Weise waren meine Eltern auch offen. Und mein Vater war ein normaler Prediger. Aber für ihn war die Hauptsache das Reden mit Leuten, Begleiten von sterbenden Leuten, hat er sehr viel gemacht. Und das war für ihn wichtig. Mein Vater war ein sehr, sehr soziales Mensch. Weniger ein Prediger, mehr ein soziales Mensch.
Aufgewachsen in einem kleinen friesischen Dorf, studiert dann in Amsterdam.
Ich bin nicht in ein Dorf aufgewachsen. Leeuwarden war ein Städtchen, eine Stadt.
Ich wollte Leeuwarden nicht unterschätzen.
Ja, es ist eine Stadt, es ist 100.000. Nicht so groß, aber trotzdem.
Aber dann zum Studium, wenn ich es richtig weiß, nach Amsterdam.
Ja.
War das auch ein bisschen endlich mal raus, endlich mal nicht jeden Tag die Welt retten?
Ich wollte nach Amsterdam. Wenn ich 8 Jahre war, wollte ich auch schon Journalist sein und nach Amsterdam. Und nach das Gymnasium bin ich nach Amsterdam gezogen wie eine Rakete.
Da musste man, also in den 60er Jahren.
Ja, das war keine Flucht.
In den 60er Jahren musste man auch nach Amsterdam.
Ja, ich wusste, was ich wollte.
Aber studiert, Redmark, studiert haben Sie Rechtswissenschaften? Das sogar eine Zeit lang an der Uni richtig gelehrt, also richtig in den Grund eingestiegen. Ja. Nützt Ihnen das heute noch, dieses Studium im
ja,
Denken,
noch
im Analysieren?
Immer ein wenig. Ich dachte, ich muss Recht studieren, denn ich wollte Journalist sein, aber ich dachte auch, für einen Journalist muss man sehr alt und sehr weise sein.
Sollten Sie weitergehen heute.
In der Zwischenzeit musste ich doch etwas Geld verdienen. So, und Jura ist immer gut. Nein, ich habe beim Recht gelernt, zu analysieren. Situationen zu analysieren. Und daneben habe ich viel Soziologie studiert. Und das hat mir auch sehr geholfen, dass man aus einem Chaos von Meinungen und Ereignissen versucht, darin Struktur zu bringen und daraus eine Geschichte aufzubauen. Was ist ja wirklich und was ist Mythos und so weiter. Benutzt man gleiche Techniken.
Wie viele Sprachen sprechen Sie eigentlich?
Ja, ich spreche Holländisch natürlich, Deutsch, Englisch, das geht beide. Und ich bin ziemlich angelsächsisch orientiert. In Frankreich kann ich mir selbst retten nach 1-2 Tagen. Und ich spreche nicht Friesisch, aber ich verstehe das Friesisch. Das ist die eigene Sprache in Friesland. Das verstehe ich auch sehr gut. So, das ist kein Dialekt, das ist wirklich eine interessante Sprache, muss ich sagen.
Warum?
Weil es ist älter als Holländisch und es ist sogar älter als Englisch. Es ist sehr stark verbunden mit Englisch, mehr als mit Holländisch. Und es ist, die alten Leute in Friesland können auch leicht auf Ferien gehen in Norwegen und mit anderen alten Leuten in Norwegen ziemlich leicht reden. So, es ist total etwas anderes als Holländisch.
Das ist ja so oft bei Niederländern und so bewundernswert, dass sie in mehreren Sprachen zumindest überall klarkommen.
Ja, ja.
Prägt das eigentlich auch den Blick? Wir sind ein kleines Land, aber wir müssen uns überall verständigen. Denn in den Niederlanden steckt ja auch eine sehr internationale Nation, also sehr viele Seefahrer und so. Da muss man überall klarkommen, sprachlich.
Teilweise. Deutschland ist ein Industrieland im Tiefste. Und Niederland ist im Tiefste ein Handelsland. Und das ist auch immer gewesen. Und wir sind ein kleines Land. So, um zu überleben, sind wir immer abhängig von anderen Ländern. Aber wir, die Holländer, sind auch seit dem Zweiten Weltkrieg total orientiert auf England und Amerika. Speziell Amerika. Ich glaube, die Niederlande ist das meist amerikanische Land Europas. Und viele Holländer haben einen Gedanken im Kopf, dass wir mit hunderten Schnellwegen verbunden sind mit London und Washington und New York und New New Orleans und das Hinteroldensaal im Osten, das ist, ja, das ist ein Strand und ein Meer und so weiter. Jedermann spricht Englisch, aber Deutsch, es sind nicht viele Holländer, die Deutsch sprechen.
Hat bei den älteren Holländern sicherlich auch noch mit der Geschichte zu tun, oder?
Ja, ich habe das auch lang geglaubt. Ich glaube, dass es etwas anderes auch ist. Holland ist ein kleines Land und zum Tiefsten haben wir immer Angst vor das Kontinent. Wir wollten am liebsten Engländer sein.
Kommen wir wieder zum Schriftsteller Geert Mak. Sie haben vorhin gesagt, naja, ich wollte schon mit 8 Jahren schreiben. Haben Sie denn sozusagen Ihr Opus 1 noch?
Ja, ich machte schon kleine Zeitungen. Ja, das habe ich noch. Kleine, irgendwo habe ich noch was. Kleine Zeitungen, die ich machte. Ja, wenn ich 10 war. Und später auch. Ja, ich habe immer geschrieben und ich war immer beschäftigt mit Zeitungen.
Schreiben ein Talent oder ein Handwerk?
Man braucht ein bisschen Talent. Lass ich darüber ehrlich sein. Aber mein Gefühl ist, wenn ich ein Buch schreibe, fühle ich mich wie mein Großvater, die machte Segeln. Für mich ist das Schreiben von einem Buch wie das Machen von einem Tisch. Ich glaube nicht in die Inspiration, die von Himmel kommt und batsch. Nein, alle Schriftsteller, die ich kenne, fangen auch an, um 9 Uhr zu schreiben und vielleicht um 11 Uhr und dann arbeitet man durch in Abend. Es ist Arbeit. Stunden machen, Stunden machen, Stunden machen.
Ich gehe nochmal zum Tischler. Also ein Gefühl für das Holz,
ja,
für die Schönheit des, ja, Holzes, aber auch eine ganz präzise, sachliche Arbeit, damit die 4 Beine gleich lang werden.
Ja, genau. Man muss sehr präzise sein und das ist auch Erfahrung. Ich kann ganz stolz sein auf einen gewissen Satz, aber oft bin ich auch sehr stolz auf die Struktur eines Buches. Das sieht niemand. Aber da, ich weiß, das ist gut. Das ist wirklich eine gute Struktur.
Der Großvater Segelmacher? Sie haben das beschrieben in Das Jahrhundert meines Vaters. Das ist ja erstaunlich, wie viel Segel es gibt. Man denkt, ja, ein Tuch und dann macht man ein Segel. Nein, also das ist eine unheimliche Frickelarbeit und braucht viel, viel, viel Geduld.
Ja, und man muss auch ein gutes Gefühl für Mathematik haben. Das ist auch sehr wichtig. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe in die Familien rund geguckt. Das sind nicht viel von meiner Familien, in meiner Familie, die wirklich sehr gut ist in Mathematik. Aber trotzdem, die Mack, die waren schon Segelmacher im 17. Jahrhundert.
In Geert Mak steckt also eine Menge von seinem segelmachenden Opa drin. Sind ja auch verwandt, die Wörter, ne? Text und Textil.
Man muss auch ein Erzähler sein. Von meiner Mutters Seite, die Familie kommt aus Friesland, wo gute Erzähler immer gelebt haben. Ein romantisches, sehr arm Teil Frieslands, wo man so viel Armut hat und auch so viel Zeit, dass man große, sehr gute Geschichten erzählen konnte. Ja.
Romantisiert wird auch gerne die Existenz eines Schriftstellers. Aber das ist ja letztlich ein unheimlich einsames Geschäft, das Schreiben. Man sitzt da und sitzt und muss warten, dass es kommt. Mögen Sie eigentlich schreiben als Zustand?
Ja, es ist eine Konzentration. Es ist zuweilen wie ein Druck. Wenn man schreibt, lebt man immer mit einem Topf über den Kopf. Und das ist gut, man braucht diese Konzentration. Aber zu Hause ist es natürlich nicht immer ein Fest, weil ich sehr konzentriert bin und wie lange Gespräche und so weiter und so weiter. Das ist ein wenig schwer. Aber ich muss sagen, meine Frau ist daran total gewöhnt und sie ist immer eine große Stimulanz und hilft und denkt mit. Und wenn wir spazieren im Mittag, um ein wenig Luft zu bekommen. Sie ist immer bereit, um über das Buch zu reden. So, ich fühle mich selbst sehr gut, ja, umringt.
Schreiben Sie in den Computer hinein oder gehen Sie spazieren, formen die Gedanken und schreiben eigentlich unterwegs und schreiben dann nur noch auf?
Die Bücher, die ich schreibe, sind immer ziemlich vorbereitet und strukturiert. Ich mache Szenarios. Das habe ich gelernt. Ich habe auch viel Radio gemacht. Das habe ich gelernt beim Radio. Die Hauptstruktur schreibe ich auf und danach innerhalb der Hauptstruktur fange ich wieder an zu spielen. Und wenn es gut geht, dann schreibt auf gewisse Maße schreibt ein Buch sich selbst. Und dann ist es sogar schwer aufzuhalten in Abend. Dann ist es wirklich wie ein Feuer, die mit einer eigenen Energie geht. Und dann fühlt man, dann fliegt man wirklich. Es ist wie das Weben eines Kleids, das ist es auch.
Der Schriftsteller Gert Mack hat zwei seiner Bücher Europa gewidmet. Vor 20 Jahren entstand In Europa und wurde zum Bestseller. Und jetzt hat Gert Mack überall nochmal nachgeguckt und ein neues Buch vorgelegt, nämlich Große Erwartungen auf den Spuren des europäischen Traums. So heißt es im Ganzen. Das erste Buch war ja ein Auftrag. Sie mussten was liefern, kleine Reportagen. Und dieses neue Buch, war das mehr so ein Selbstauftrag? Haben Sie sich
ja,
diesen Auftrag
natürlich,
selbst
gegeben? Alles, was ich mache, ist mein eigenes. Ich bin in Gelegenheit, um meine eigenen Projekte auszuführen. Mhm. Das war mir das Gefühl, ich muss etwas wie das wiederholen. Aber nicht mehr ein Rundreise, nein. Mhm. Ich dachte, ich muss nach Warschau, ich muss nach Budapest, ich muss nach England. So, ich habe all diese Reise gemacht und rumgereist und mit Leuten geredet, aber nicht mehr als ein totaler Rundreise mit einem Camper. Nein, das kann ich nicht mehr.
Ich sage das mal ganz uncharmant. Damals waren Sie 20 Jahre jünger und sind mit dem Wohnmobil gefahren. Wie sind Sie diesmal gereist, mit dem Flugzeug?
Ja, mit Züge. Züge sind immer auch, und Flugzeug, ja. Und auch meine Frau geht oft mit. Und ich muss sagen, im Lauf der Zeit sind wir ein gutes, balanciertes, ja, sag mal, das sind das Koppel geworden? Sind,
ein gut ausbalanciertes Paar.
Paar geworden, ja. Geworden.
Ja, das muss vielleicht auch so sein, wenn man in seinem beruflichen Leben so viel reist wie Sie und ist monatelang weg und hat eine Ehe und eine Familie, dann... Ja. Da muss man die mitnehmen in den Tross, sonst geht es zu Bruch.
Ja, meine Frau nimmt mir auch mich. Zum Beispiel durch Amerika. Ich habe auch ein Buch geschrieben über eine Reise durch Amerika. Meine Frau sah andere Details. Auch sehr interessant. Zum Beispiel, meine Frau, ich sage, ja, in diese Städtchen, ja, es geht, glaube ich, ziemlich gut. Es sind noch viele Laden, sind offen und so weiter. Und dann sagte meine Frau, die Leute haben hier große Probleme. Sie haben, ja, tote Augen. Erinnern Sie sich, die gleichen Augen sahen wir in Russland, innerhalb der großen Krise. Die Leute hier haben Probleme. Das ist die Weise, meine Frau sieht nach der Welt. Und da habe ich sehr viel davon gelernt auch.
Schöne Liebeserklärung. Ohne Frau Mack gäbe es Herrn Mack als erfolgreichen Schriftsteller womöglich nicht.
Nein, ich glaube, ohne meine Frau werde ich auch geschrieben haben, aber es würde anders sein. Und ich werde auch nicht glücklich sein.
Und zu Hause in Amsterdam, aber eben auch in einem kleinen friesischen Dorf. Ja. Was erzählt uns das über Sie, dass auch so ein kleines friesisches Dorf für den weltgewohnten Gert Mack ein Anker ist, ein Zuhause?
Ja, ich glaube, dass ich habe beide Seiten in mir. Ich bin international orientiert. Europa ist wirklich mein Vater- und Mutterland. Und zugleich weiß ich auch, wie wichtig es ist, zu Hause zu sein. Und Herman Van Rompuy, der Vorsitzer des Europäischen Rates, hat einmal gesagt, für Europa und für die Bürger Europa sind beide Sachen wichtig, Raum und Platz. Ja, das ist, glaube ich, auch ein Antwort auf all diese rechtsnationale Parteien. Ich denke, dass viele liberale Parteien und Politiker und linke Parteien haben zu wenig Gedanken gehabt, wie wichtig es ist, wie wichtig auch das Haus ist, wie wichtig auch der Platz ist. Mhm. Und haben das Gefühl übergelassen an Parteien, an andere Parteien und speziell an Populisten.
Und haben Sie damit stark gemacht?
Ja, die Populisten haben die natürlich das benutzt. Und ich will dabei sagen, das Gefühl von Zuhause sein ist nicht ein nationales Gefühl. Es kann auch ein lokales Gefühl sein. Zuhause braucht auch nicht etwas zu sein, dass man die Türe geschlossen hat für andere Leute. Das kann und das muss auch inklusiv sein. Aber es ist ein wichtiges Gefühl.
Gert Mak ist unser Gast, erfolgreicher niederländischer Schriftsteller mit Homebase in einem friesischen Dorf, vielfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Leipziger Buchpreis zur europäischen Verständigung. Und auf die Spuren des europäischen Traums begibt er sich auch in seinem neuesten Buch. Das ist der Untertitel von Große Erwartungen, eben auf den Spuren des europäischen Traums. Und ich würde gerne bezüglich Ihrer großen Erwartungen, Herr Mak, mit Ihnen einen kleinen Moment spinnen. Sie wenden ja diesen kleinen Kunstgriff an. Sie schreiben für eine Studentin im Jahr 2069, die also dann schon weiß, ob Europa die Kurve gekriegt hat oder eben nicht. Stellen wir uns mal vor, Herr Mak, es gäbe eine Zeitkapsel für dieses Jahr 2069. Steigen Sie ein und gucken mal oder lieber nicht?
Ich bin pathologisch neugierig. Ich würde das sicher machen. Aber man fragt immer Historiker, und ich bin ja halb ein Historiker, über die Zukunft. Und immer machen die historischen schreckliche Fehler dabei. So, ja, ich erwarte, dass meine Student und meine Freundin
in 2069?
Ja, hat ein Leben, das nicht so leicht ist. Ich glaube, wir haben es besser. Und ich hoffe es nicht, aber ich denke, dass unsere Enkelkinder werden mehr ein kompliziertes Leben bekommen.
Aber einsteigen in die Kapsel und mal gucken?
Oh, sicher. Sicher. Aber ich weiß total nicht, was ich sehen kann und was ich kann erwarten. Zum Beispiel das Klimaproblem. Es spielt jetzt überall schon und das wird dann sehr groß sein. Und das alles weist darauf. Und andere Probleme können auch eskalieren. Und ich hoffe und bete, dass diese Kapsüle auch wieder landet in eine internationale Gesellschaft, die etwas strukturiert ist noch. Und dass es nicht nur Chaos ist.
Gert Mak, 2069, wir werden es beide nicht mehr erleben. Aber wir wünschen der Welt einfach viel Glück. Und ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei Ihnen für den Besuch im Studio und wünsche Ihnen für alles Weitere toi, toi, toi.
Danke.
Und ich sage nochmal den Titel: Große Erwartungen auf den Spuren des europäischen Traums. So heißt das neueste Buch von Gert Mak, bei Siedler erschienen.